Die Radio Wissen. Update.
Im Januar 90.000, im Februar 60.000 und jetzt im März noch 20.000.
Das, was Bundesinnenminister Thomas de Maizière da aufzählt, sind die aktuellen Flüchtlingszahlen für Deutschland. Die Zahl der Ankommenden ist rapide gesunken. Grund dafür sind die geschlossenen Grenzen entlang der Balkanroute. Gleichzeitig müssen die nächsten Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurück. Ist Deutschland also fein raus? Unser Top-Thema im Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Die Statistik spricht eine deutliche Sprache. Es kommen immer weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Im März waren es rund 20.000 Menschen. Anfang des Jahres wurden noch dreimal so viele Asylsuchende gezählt. Der Trend ist also klar. Die geschlossenen Grenzen entlang der Balkanroute zeigen Wirkung. Und in Zukunft soll auch der Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei helfen, dass die Zahlen zurückgehen, sagt Innenminister Thomas de Maizière. Eine Prognose für das gesamte Jahr 2016 will er aber noch nicht abgeben. Dafür sei es zu früh.
Wir wissen nicht, wie sich die Umsetzung des Türkei-Griechenland-EU-Abkommens dauerhaft entwickelt. Vor allem wissen wir nicht, wie sich Ausweichrouten entwickeln, insbesondere die Route über das Mittelmeer von Libyen nach Italien. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie sich dann Italien verhält.
Auch Menschenrechtler befürchten, dass sich die Flüchtlinge neue Routen suchen. Die Chefin von Human Rights Watch in Griechenland, Emma Sinclair-Webb, gegenüber der ARD.
Wir gehen davon aus, dass die Menschen ab jetzt noch viel gefährlichere Wege gehen werden, um die EU zu erreichen, möglicherweise über Nordafrika durch das Mittelmeer.
Heute wurden wieder Menschen von Griechenland zurückgeschickt in die Türkei. Zwei Schiffe brachten rund 120 Menschen von den griechischen Inseln in die westtürkische Hafenstadt Dikili. Die meisten waren wohl Pakistaner. Im Gegenzug wurden die ersten Syrer aus türkischen Lagern von Deutschland und anderen EU-Ländern aufgenommen. Das reicht dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aber nicht. Er hat damit gedroht, den Deal mit der EU platzen zu lassen, weil die versprochenen Gelder noch nicht überwiesen wurden.
Wenn die EU nicht die nötigen Schritte unternimmt und sich an die Verpflichtungen hält, dann wird auch die Türkei dieses Abkommen nicht anwenden. Dann werde ich keinen Rücksendungen mehr zustimmen.
Die EU hatte versprochen, dass die Türkei 6 Milliarden Euro bekommt, um die Flüchtlinge besser zu versorgen. Und nicht nur Erdogan ist unzufrieden mit dem Abkommen, auch Menschenrechtler halten die Vereinbarung für falsch. Amnesty International kritisiert vor allem die Zustände in den Lagern in Griechenland. Der Organisation zufolge bekommen die Menschen dort kaum Informationen, welche Rechte sie haben. Zum Beispiel, was einen Asylantrag angeht. Außerdem gibt es zu wenig Lebensmittel und Medizin. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth schloss sich dieser Kritik an. Sie sagte in der ARD:
Es geht darum, wenn man sich die Situation in Griechenland anschaut, mit unhaltbaren Zuständen, mit geschlossenen Lagern, mit Inhaftierung von Geflüchteten rauszukriegen, wen kann man so schnell wie möglich wieder abschieben. Und das ist eine Verweigerung von Schutzverantwortung und von dem, was Frau Merkel als den humanitären Imperativ ja bezeichnet hat.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Abschiebung der Flüchtlinge von Griechenland zurück in die Türkei wird auch im Netz heftig diskutiert. Goldbug schreibt auf tagesschau.de, dass ihm die Rückführungen nicht schnell genug gehen. Bei dieser Effektivität wird es wohl Jahre dauern, bis die Inseln wieder leer sind. Und der Abschreckungseffekt lässt anscheinend auch zu wünschen übrig. Rumpelstilz meint zur Zahl der Zurückgeführten: Natürlich, natürlich, 45 sind ein Witz. Aber auch nicht witziger als die Umverteilungserfolge der EU. Ein Witz eben, aber nicht witzig. Der User andererseits ist gegen die Maßnahme. Es bleibt dabei, es ist ein menschenunwürdiger, schmutziger Deal mit der Türkei, bei dem man alle Augen zudrückt. Die Menschenrechtssituation in der Türkei, der Abbau demokratischer Grundrechte etc. Und Wahrheit 2011 schreibt nüchtern: Es gibt eine Vereinbarung mit der Türkei, diese wird nun umgesetzt. Das ist einfach richtig. Punkt. Und Sadie Kara kommentiert auf Facebook nur kurz und knapp: Menschenhandel läuft.
Was sonst noch wichtig war?
Die belgische Polizei ist offenbar bei der Suche nach Terrorverdächtigen weitergekommen. Sie hat nach eigenen Aussagen einen der Beteiligten der Paris-Attentate gefasst. Mohamed Abrini wurde festgenommen. Er soll auch schon gestanden haben, dass er engen Kontakt zu den Drahtziehern der Anschläge von Paris vom November 2015 hatte. Heute Abend wird der Grimme-Preis verliehen. Eigentlich sollte Jan Böhmermann geehrt werden, der hat aber abgesagt. Der Grund ist wohl der Ärger um das Schmähgedicht Böhmermanns auf den türkischen Präsidenten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deswegen. Böhmermann postete auf Facebook, ihm sei nicht nach Feiern zumute. Wegen des Schmähgedichts hat Böhmermann offenbar auch Kontakt mit dem Kanzleramtschef aufgenommen. Das schreibt Spiegel Online. Demnach soll er eine private Twitter-Nachricht an Peter Altmaier geschrieben haben.
Ich möchte gerne in einem Land leben, in dem das Erkunden der Grenze der Satire erlaubt, gewünscht und Gegenstand einer zivilgesellschaftlichen Debatte sein kann.
Den Grimme-Preis sollte Böhmermann für seine Satire auf den griechischen Ex-Finanzminister Yannis Varoufakis bekommen und das angebliche Stinkefinger-Video. Die Panama-Enthüllungen treiben den britischen Premierminister David Cameron in die Enge. Er hatte sich erstmal geweigert, Stellung zu beziehen und erklärt, seine Finanzen seien reine Privatsache. Jetzt sah sich Cameron wohl doch gezwungen zu reden. In einem Fernsehinterview gab er zu, dass er Anteile an einer Briefkastenfirma seines Vaters hatte.
Samantha und ich hatten joint account and we owned 5000 units in
Samantha und ich hatten 5000 Anteile auf einem gemeinsamen Konto, die wir im Januar 2010 verkauft haben. Alle britischen Steuern wurden ordnungsgemäß entrichtet.
But it was subject to all the UK taxes and all the normal ways.
Dabei ging es laut Cameron um Investitionen in Fremdwährungen. Mit dem Geschäftsmodell konnte man wohl Steuern sparen und das ganz legal. Die Opposition wirft Cameron vor, dass er zu lange geschwiegen und vielleicht noch mehr zu verbergen hat. Sie will jetzt, dass Cameron all seine Finanzdaten offenlegt. Der stellvertretende Labour-Vorsitzende Tom Watson.
Welche anderen Beteiligungen hat David Cameron als Oppositionsführer gehabt? War er in anderen Fonds dieser Art investiert? Die Bürger können erwarten, dass er seine früheren Finanzanlagen vollkommen transparent macht.
Der Zeitpunkt der Enthüllungen ist für Cameron denkbar ungünstig. Erstens hat er sich mehrfach für den Kampf gegen Steueroasen stark gemacht und lädt demnächst zum Antikorruptionsgipfel. Und zweitens versucht Cameron gerade händeringend, seine Bürger davon zu überzeugen, dass sie sich bei einem Referendum im Juni dafür entscheiden, dass Großbritannien in der EU bleibt. Jede Glaubwürdigkeitskrise könnte diese Pläne durchkreuzen. Der Papst hat sich heute ausführlich zur Liebe geäußert. Franziskus hat ein neues Lehrschreiben zur Familie und Ehe veröffentlicht mit dem Titel Amoris Laetitia, übersetzt Freude der Liebe. Es war mit Spannung erwartet worden, weil er damit die Richtung der katholischen Kirche vorgibt über den Umgang mit Menschen, die ein weiteres Mal heiraten oder Homosexuelle. Eine Revolution ist das Schreiben von Papst Franziskus nicht, sagt die Religionsexpertin vom Deutschlandfunk Christiane Florin. Aber
es ist eine andere Sprache. Es ist der Versuch, mal bei diesem Thema nicht abwertend über Menschen zu sprechen, die dem katholischen Ideal von Ehepartnerschaft und Familie nicht gerecht werden.
Die gleichgeschlechtliche Ehe lehnt der Papst weiter ab. Er sagt, für eine Ehe von Lesben und Schwulen gibt es im Plan Gottes kein Fundament.
Was noch wichtig wird.
Peru wählt am Sonntag ein neues Parlament und wer in den Präsidentenpalast einzieht, keiner der 10 Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Präsidenten dürfte es im ersten Wahlgang über die 50%-Marke schaffen. Deshalb gehen Beobachter davon aus, dass es zu einer Stichwahl im Juni kommt. In Hiroshima treffen sich ab morgen die Außenminister der G7, also der 7 wichtigsten Industrienationen. Für Deutschland wird Außenminister Frank-Walter Steinmeier nach Japan reisen. Thema der Konferenz ist unter anderem der Kampf gegen den Terrorismus.
Und sonst in der Welt?
Unverheiratete Frauen ab Mitte 20 heißen in China Restefrauen oder Übriggebliebene. Schon der Name zeigt, unter welchem Druck von Gesellschaft und Familie diese Frauen stehen. Vor allem in konservativen Kreisen ist es wichtig, dass die Tochter schnell einen wohlhabenden, attraktiven Mann bekommt. Ein Werbespot in China ruft jetzt die Frauen dazu auf, sich selbstbewusst dagegen zu stellen. Gut 48 Stunden lang ist der Film jetzt online und wie Korrespondenten berichten, wurde er schon mehrere Millionen Mal geklickt. Finanziert wurde der Spot von einem internationalen Kosmetikkonzern. Eine US-Frauenrechtlerin, die daran mitgearbeitet hat, twitterte, das sei endlich mal ein Werbespot, der sich für unabhängige Chinesinnen einsetze. Viele Krebspatienten können mit Bestrahlung gut behandelt werden. In Uganda ist jetzt allerdings das einzige Bestrahlungsgerät des Landes kaputt gegangen. Das berichtet die BBC. Damit könnten Tausende von Krebspatienten erstmal nicht mehr behandelt werden. Das Krankenhaus, in dem das Gerät steht, versorgt dem Bericht zufolge 44.000 Krebspatienten pro Jahr, darunter auch Menschen aus den Nachbarländern Ruanda, Burundi und Südsudan. Das Gerät war dem Krankenhaus in der Hauptstadt Kampala 1995 gespendet und seitdem mehrfach repariert worden. Jetzt ist das aber nicht mehr möglich. Ein neues Gerät würde den Angaben zufolge gut 1,5 Millionen Euro kosten. Die Klinik sucht jetzt mit dem Gesundheitsministerium nach Finanzierungsmöglichkeiten. Bis es soweit ist, können Krebspatienten in Uganda nur mit Chemotherapie oder chirurgisch behandelt werden. Kurz zum Standesamt hinterher ein Sekt. Eine Hochzeit muss nicht teuer sein. Im Gazastreifen geht das aber nicht. Da erwartet die Familie eine große Feier mit gutem Essen. Ein weißes Kleid und eine Wohnung für das neue Ehepaar sollen es auch schon sein. Das kann bis zu 20.000 US-Dollar kosten. Allerdings sind die meisten jungen Leute im Gazastreifen arbeitslos. Eine Hochzeit wird dadurch immer mehr zu einem Luxus. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass sich viele für mehrere Jahre verschulden und die Braut oft sogar ihren Schmuck verkauft. Demnach bieten mittlerweile private Initiativen Hilfe durch zinslose Kredite. Ein Paar hat seine Geschichte öffentlich gemacht und im Internet Geld gesammelt. Offenbar ändert die Armut im Gazastreifen auch das Bild von der Traumfrau. Ein Wirtschaftswissenschaftler berichtet, dass junge Männer sich jetzt eher eine Frau mit Job suchen, die ihn unterstützen kann. Bernie Sanders ist kürzlich mit Unwissen über den öffentlichen Nahverkehr in New York City aufgefallen. Der Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hatte davon gesprochen, dass man einfach einen Chip nimmt und losfährt. Solche Chips gibt es in der New Yorker U-Bahn allerdings schon seit 2003 nicht mehr. Diesen Fauxpas hat Hillary Clinton natürlich ausgenutzt und ihrem Konkurrenten gezeigt, wie das mit der U-Bahn heute funktioniert. Begleitet von zahlreichen Journalisten und Sicherheitsleuten machte die Politikerin eine Fahrt in New York City. Ihre Magnetkarte funktionierte Medienberichten zufolge allerdings erst beim 5. Versuch. Im laufenden Vorwahlkampf geht es immer wieder auch um den Vorwurf, die Politikelite in den USA sei zu abgehoben und habe vom Alltag der normalen Bürger keine Ahnung.
Wissensnachrichten.
Die Augen von der Mutter, den Mund vom Papa, wir alle tragen einen Teil unserer Vorfahren mit uns rum und auch ein bisschen was vom Neandertaler. Zwischen 1% und 4% unseres Erbguts lassen sich auf diesen alten Verwandten zurückführen, die ja immerhin schon rund 30.000 Jahre ausgestorben sind. Was allerdings lange keiner gemerkt hat, alles, was wir an Neandertaler-Gen-Schnipseln mit uns rumtragen, stammt von Frauen. Katrin Baumhöfer aus den Wissensnachrichten. Was war denn da mit den Männern los?
Die hatten zwar Sex mit modernen Frauen, das Modern ist jetzt übrigens ausschließlich evolutionsbiologisch zu verstehen, als Unterschied zum Neandertaler-Mann, um den es ja hier geht. So richtig erfolgreich war das aber nicht. Es gab Nachwuchs, aber eben nur Mädchen.
Und warum war das so?
Forscher von der Uni Stanford haben sich gezielt mit dieser Frage beschäftigt und im Erbgut danach gesucht. Genauer gesagt auf dem Y-Chromosom, denn es geht ja um Männer und ausschließlich um Männer. Ausgangspunkt waren die DNA eines Neandertalers und Daten von modernen Menschen. Das Ergebnis, es gibt Unterschiede, und zwar in Genen, die für das Immunsystem wichtig sind. Dabei geht es um die Unterscheidung von körpereigenem und fremdem Gewebe. Bei Transplantationen zum Beispiel ist das ja auch immer ein ganz heikler Punkt, wenn es zum Beispiel Abstoßungsreaktionen gibt.
Und die Forscher glauben jetzt, das kann man miteinander vergleichen?
Genau, also wenn wir uns unser Pärchen aus Homo neanderthalensis und Homo sapiens vorstellen und annehmen, die beiden erwarten Nachwuchs, es wird ein Junge, dann läuft da was ganz gehörig schief, glauben die Forscher. Das Immunsystem der Frau reagiert dann auf den eigenen Fötus wie auf fremdes Gewebe und stößt ihn ab.
Machen wir mal einen harten Schnitt vom Neandertaler ins All. Auch dort läuft nicht alles so, wie wir uns das bisher vorgestellt haben. Bei der Entstehung neuer Sterne gibt es offenbar deutlich häufiger Probleme als gedacht.
Astrophysiker des Leibniz-Instituts in Potsdam vermuten, dass es in der Milchstraße viel mehr gescheiterte Sterne gibt als bisher vermutet. Gescheitert heißt in dem Fall, dass die Himmelskörper nicht schwer genug sind, um ein leuchtender Stern zu werden. Das Ergebnis nennt man dann braunen Zwerg. Die Berechnungen der Astrophysiker haben jetzt ergeben, dass es viel mehr von diesen braunen Zwergen gibt als gedacht, nämlich etwa 4 Stück pro Stern und nicht 6.
Und es gibt noch Neuigkeiten über Pottwale. Nennen wir es mal das Kopfstoßproblem. Die Wale haben eine Art individuellen Stoßdämpfer im Kopf.
Der kommt zum Beispiel zum Einsatz, wenn zwei Männchen miteinander kämpfen. Dieser Stoßdämpfer besteht, wie Forscher aus den USA und Australien jetzt herausgefunden haben, aus 2 Säcken im Schädel der Wale, die mit Öl gefüllt sind. Und besonders stabil werden die durch Trennwände aus Bindegewebe.
Katrin Baumhöfer aus unseren Wissensnachrichten. Dankeschön.
Wetter.
Heute Abend fällt nur noch vereinzelt Regen. In der Nacht ziehen dann südlich der Donau neue Schauer auf. Zum Teil mit Schnee, ansonsten ist der Himmel meist klar. Am Samstag regnet es im Süden nur noch leicht. Im Rest von Deutschland ist es freundlich und trocken mit wenigen Wolken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 17 Grad. Und auch am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit wenig Regen. Dazu 10 bis 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.